Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken zu Beginn der Sendung in den Norden Namibias, wo die wenigen Wälder illegal abgeholzt werden. Wir sprechen über den Hoffnungsträger in Äthiopien und fragen, ob der Premierminister, nachdem er ethnische Unruhen gewaltsam beendet hat, noch immer für eine Zeitenwende in seinem Land steht. Wir besuchen die Golanhöhen während der Regierungskrise in Israel und berichten vom verordneten Vergessen, 30 Jahre nach dem brutalen Massaker rund um den Platz des himmlischen Friedens. Die Chinesen nennen es Süd-Süd-Solidarität. Kritiker bezeichnen das Engagement Chinas in Afrika als eine moderne Form des Kolonialismus. In vielen afrikanischen Ländern haben chinesische Firmen mit großer Unterstützung ihrer Regierung Häfen gebaut, Flughafenterminals, Brücken und auch schon mal ein ganzes Außenministerium wie in Ruanda oder den Präsidentenpalast in Namibia. Für diese Aufbauhilfe sind die Regierungschefs in der Regel sehr dankbar und dementsprechend aufgeschlossen gegenüber den chinesischen Interessen. Die gelten allerdings vor allem den Rohstoffen, Öl und Gas, aber auch Diamanten, Kupfer, Koltan, Titan, Gold, Platin und Tropenhölzer. Seit 3 Jahren wird im Norden Namibias der Wald abgeholzt, illegal. Dahinter stecken, so vermuten NGO-Mitarbeiter und Umweltschützer, wohl chinesische Firmen. Jana Gent berichtet.
Das Geräusch von Motorsägen bedeutet nichts Gutes im Norden Namibias. Seit gut 3 Jahren schon wird in der entlegenen Gegend abgeholzt, und zwar in großem Stil. Mit vielleicht unabsehbaren Folgen, sagt Umweltexperte Volker Schilling.
All the forests play crucial parts in rainmaking.
Alle Wälder in der Region spielen eine entscheidende Rolle für den Regen. Wälder sorgen für Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre und sie sind extrem wichtig für das Klima dort. Der Norden Namibias ist noch die regenreichste Region des Landes, aber viel Regen gibt es auch dort nicht. Hin und wieder fällen die Menschen dort durchaus Bäume, weil sie das Holz brauchen, für ihre Hütten oder für Feuer. Und sie roden, um Felder anzulegen. Darum geht es aber gar nicht. Die namibische Umweltschutzgesellschaft NEWS demonstrierte in der Hauptstadt Windhoek kürzlich für den Erhalt des Baumbestandes. John Grobler ist Journalist und berichtet schon seit Jahren über illegale Rodungen.
What is going on is that the Chinese have somehow found a backdoor.
Es passiert doch Folgendes. Die Chinesen haben irgendeine Hintertür gefunden in die entsprechenden Büros. Sie kriegen Genehmigung für die Eigennutzung des Holzes. Aber sie gelten jeweils für bis zu 600 Bäume. Das ist eindeutig illegal. Und das hält an. Im Zentrum dieser Machenschaften soll ein Chinese stehen, der immer wieder mit dem namibischen Gesetz in Konflikt war. Er verwendet mehrere Namen und soll mehrere Pässe haben. Und das Landwirtschaftsministerium hat bestätigt, dass er kein Unbekannter ist. Joseph Failwa ist im Ministerium für die Wälder zuständig. Ich kann nicht viel dazu sagen. Namibia hat Gesetze dafür. Nutzen wir sie doch, um ihn festzunehmen. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil ich ja vielleicht auch zu den Beschuldigten gehöre. Deshalb rede ich nicht mehr. Hailwa ist einer der Politiker, denen vorgeworfen wird, sie seien korrupt und würden die Chinesen vor Strafverfolgung schützen. Dabei ist die Gesetzgebung in Namibia grundsätzlich gut. Man braucht Genehmigungen, wenn man abholzen will. Doch das Geschäft klingt lukrativ. Umgerechnet 13 Euro bekommt Namibia pro Baum. In China würden sie dann für das 180-fache verkauft. Joseph Failwa sagt, schon seit März sei kein Baum mehr gefällt worden. Aber er gibt auch zu, durch die illegalen Abholzungen werden übermäßig viele Bäume gefällt, von denen sich die Wälder vielleicht nicht erholen werden. Und mehr noch. Der Reporter John Grobler vermutet, das Problem könnte ein viel größeres sein. Er sagt, zwischen dem Holz würden ganz andere Dinge geschmuggelt, Hörner von Nashörnern etwa und Stoßzähne von Elefanten.
There is very clear signs that they are using this to smuggle rhinohorn, ivory and a whole lot of other things.
Der Journalist vermutet sogar ein weltweites Syndikat aus Schmuggel und Geldwäsche. gespickt noch mit viel mehr krimineller Energie, als man braucht, um illegal einen Baum zu fällen.
Jana Gent über die Gründe der illegalen Abholzung im Norden Namibias. Äthiopien erlebt eine Zeitenwende, seit Abiy Ahmed die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Als erstes schloss er Frieden mit dem Nachbarland Eritrea nach Jahrzehnten des Krieges. Damit hatte niemand mehr gerechnet. Seit seinem Amtsantritt vor gut 14 Monaten hat der neue Premierminister politische Häftlinge freigelassen, demokratische Standards eingeführt und Wirtschaftsreformen angestoßen. Und all das in einem atemberaubenden Tempo. Doch nun, so scheint es, holen ihn die Geister der Vergangenheit wieder ein. Die Feindschaften zwischen den mehr als 100 Volksgruppen Äthiopiens wurden während der langen Zeit der Diktatur kontrolliert, mit gewaltsamen Mitteln. Nun brechen sie unkontrolliert wieder auf und Abiy Ahmed schickt das Militär, um die Unruhen gewaltsam zu beenden. Mit Linda Staude, unserer Korrespondentin in Zentralafrika, habe ich mich im letzten Sommer über das erstaunliche Reformtempo des damals neuen Premierministers unterhalten und wollte nun von ihr wissen, ob der Hoffnungsträger Abiy Ahmed seine Versprechen überhaupt noch halten kann.
Also er hat viel erreicht von dem Reformprogramm, was er sich vorgenommen hatte. Also schon allein die simple Tatsache, dass zum Beispiel die Pressefreiheit weitgehend wiederhergestellt ist, dass Journalisten und andere Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen wurden, dass zurzeit zum ersten Mal seit Jahrzehnten kein äthiopischer Journalist mehr in einem Gefängnis sitzt. Also das sind alles Sachen, die er erreicht hat. Der Friedensprozess mit Eritrea, der ist auf dem Weg. Er hat ökonomische Reformen angestoßen, also in Bezug auf Privatisierung von Staatsunternehmen und solche Sachen. Also das ist alles auf einem guten Weg, aber es ist nicht alles.
Seit einem Jahr und 2 Monaten ist Abiy Ahmed nun im Amt und es hieß, dass er als radikaler Reformer das Land in Windeseile umkrempelt. Doch wie es scheint, wendet er auch noch die Methoden des diktatorischen Vorgängerregimes an, wenn er mit Tränengas und scharfer Munition auf Demonstranten losgeht.
Ja, er hat da keine große Wahl, würde ich einfach mal sagen, weil im Moment passiert genau das, was in anderen Ländern auch geschehen ist, nachdem ein weitgehend diktatorisches Regime weg ist und das alles liberalisiert wird. Ihm fliegen nämlich die unterdrückten Konflikte der Vergangenheit, die eben nicht stattgefunden haben, weil es ein diktatorisches Regime gegeben hat, die fliegen ihm buchstäblich um die Ohren. Es gibt in jeden Menge Regionen seines Landes Konflikte. Meistens sind es ethnische Konflikte. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat. Wir reden über 80 verschiedene Volksgruppen. Und es hat eine gegeben, die über Jahrzehnte das Land beherrscht hat und die Opposition natürlich auch unterdrückt hat. Und jetzt kommen all diese Sachen, die vorher nicht herauskommen konnten, die kommen raus und das ist Gewalt. Das heißt, es gibt jede Menge Konfliktherde, gewalttätige Konfliktherde im Land, mit denen Abiy Ahmed fertig werden muss. Und er hat bisher keine andere Lösung gefunden, als das Übliche, nämlich das Militär oder die Polizei zu schicken.
Nun sind hier auch noch ziemlich viele Flüchtlinge angekommen in Äthiopien, aus den Nachbarstaaten, aber auch innerhalb von Äthiopien gibt es Fluchtbewegungen. Inwieweit verschärft das die Situation noch zusätzlich?
Also vor allen Dingen die Flüchtlinge im eigenen Land, das ist eine unglaublich große Zahl. Wir reden da zurzeit von über 2 Millionen Menschen, die in verschiedenen Camps im ganzen Land verteilt sind. Das sind alles äthiopische Staatsbürger, die sind vor den Konflikten, die dort brodeln, geflüchtet, weil ihnen die Häuser über dem Kopf angezündet werden, weil ihre Lebensgrundlage dabei auf dem Spiel steht und weil sie ja in Gefahr für Leib und Leben sind. Das heißt, Äthiopien hat diese Flüchtlinge zu versorgen. Und wir reden über ein Land in Ostafrika, in dem Dürren passieren, in dem der Klimawandel Dürren verschärft hat. Das heißt, die Versorgung dieser Menschen ist schon mal an sich schwierig. Und Abiy Ahmed hat zusätzlich auch noch ein Imageproblem, weil er ja gesagt hat, er ist ein Reformer, er will diese Konflikte alle beseitigen und das Land nach vorne führen. Das heißt, diese Flüchtlinge, die er zu versorgen hat, die versauen ihm so ein bisschen das Image. Und er hat jetzt gerade in der Region um Addis Abeba drumherum, um die Hauptstadt, hat er versucht, diese Camps für die Binnenflüchtlinge aufzulösen und zu sagen, Leute, geht wieder zurück nach Hause, die Gegend ist befriedet. Aber Hilfsorganisationen sagen, die ist keineswegs befriedet und die Menschen haben eigentlich keine Möglichkeit, nach Hause zurückzugehen, kriegen aber auch keine Unterstützung von der Regierung.
Bei ethnischen Konflikten geht es ja auch sehr oft um Verteilungskämpfe, also um Armut. Äthiopien war lange sehr arm, aber die Wirtschaftsreformen, die er angestoßen hat, haben ja doch einen relativ schnellen Aufschwung gebracht. Hat das trotzdem nicht geholfen, um so ein bisschen die Spannung rauszunehmen?
Ja, der Aufschwung ist gekommen auf dem Papier, wie das bei Wirtschaftsreformen, die hauptsächlich ja, was weiß ich, die Volkswirtschaft betreffen, mal erstmal der Fall ist. Das große Problem in Äthiopien und auch in vielen anderen Ländern in der ganzen Region ist die unendlich hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und wir hatten ja 3 bis 4 Jahre Demonstrationen in Äthiopien, bevor Abiy Ahmed an die Macht gekommen ist. Und die da demonstriert haben, das waren die jungen Leute, die keine Chance haben, darauf sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, eine Arbeit zu finden, sich ein Leben aufzubauen. Und das geht nicht schnell. Also um eine Reform durchzuziehen, dass dann tatsächlich die jungen Leute Jobs finden oder anders in Lohn und Brot gebracht werden können, das dauert einfach eine Weile. Und da ist 1 Jahr oder 1 Jahr und 2 Monate viel zu kurz. Und die jungen Leute sind ungeduldig. Die haben gesagt, okay, wir haben jetzt da unseren Reformer, der alles verbessern will, aber wir sitzen hier immer noch und wissen nicht, wo wir morgen unser Brot hernehmen sollen. Und das führt dazu, dass die Konflikte einfach wegen der hohen Erwartungshaltung sogar noch verschärft werden.
Die hohe Erwartungshaltung ist sein eines Problem. Das andere sind vielleicht auch die vielen Nutznießer des Vorgängerregimes und auch die vielen Regierungsbeamte, die er entlassen hat, die wahrscheinlich doch auch noch lauern, ihn stürzen zu können.
Ja, er hat große Probleme in seiner eigenen Koalitionsregierung. Das ist ja mehr oder weniger die ganzen Jahre ein weitgehendes Einparteiensystem gewesen. Und er war ja Teil dieses Regimes. Er ist ja nicht aus der Opposition an die Macht gekommen, sondern nachdem sein Vorgänger zurückgetreten ist, ist er aus der Regierungspartei ernannt worden. Und ja, er hat Probleme mit den alten Seilschaften, die da sind. Er hat Probleme mit seiner eigenen Volksgruppe, der großen Volksgruppe der Oromo, die jetzt gehofft haben, okay, wir haben jahrelang, jahrzehntelang gefordert, dass wir endlich auch was zu sagen haben in Äthiopien. Und jetzt haben wir einen Premier, der Oromo ist, der uns aber immer noch nicht all die Macht gibt, die wir gerne hätten. Und Abiy Ahmed hat gesagt, er will versuchen, ein geeintes Äthiopien zu regieren und zu schaffen. Aber genau das passiert nicht, weil momentan jede Volksgruppe irgendwie an eine oder andere Richtung rennt und sagt, aber ich will auch was zu sagen haben, ich will auch Posten haben, ich will auch in die Regierung. Und den Konflikt, den kann er erstmal nicht lösen, zumindest kann er ihn nicht schnell lösen.
Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed hat die Kämpfe zwischen den verschiedenen Ethnien seines Landes gewaltsam beendet. Ob das seinen Ruf als Reformer ruiniert, darüber sprach ich mit Linda Staude, unserer Korrespondentin für Zentralafrika.
Thank you.
Israel steckt in einer schweren, vielleicht der schwersten politischen Krise seit der Gründung des Staates. Denn zum ersten Mal in der Geschichte Israels kann nach der Wahl keine Regierung gebildet werden, weil der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht genug Koalitionspartner gefunden hat. So löste sich die Knesset an diesem Mittwoch nur 4 Wochen nach der Vereidigung wieder auf. Und damit steht Israel vor der zweiten Parlamentswahl innerhalb von nur 5 Monaten. Mitten in dieser Regierungskrise traf nun Jared Kushner ein, des US-Präsidenten Schwiegersohn und Berater. Im Handgepäck eine amerikanische Karte, auf der die syrischen Golanhöhen als israelisches Gebiet eingezeichnet sind. Netanyahu hatte sich schon lange um die Anerkennung der von Israel annektierten Golanhöhen bemüht. Unter internationalem Protest hatte Donald Trump seinem Wunsch entsprochen und das Gebiet als einen Teil Israels anerkannt. Genutzt hat das Netanyahu wohl nicht, aber ein Dorf soll dennoch Trumps Namen tragen. Benjamin Hammer hat sich erkundigt, wie das wohl ankommt.
Auf den ersten Blick wirkt das Dorf, das nach Donald Trump benannt werden soll, menschenleer. Ein paar Katzen laufen über schmale Wege. Das Gras ist hochgewachsen und schon länger nicht mehr geschnitten worden. Auf dem Basketballplatz neben dem Dorf hat wohl schon seit Jahren niemand mehr gespielt. Die Basketballkörbe sind völlig verrostet und verbogen. Im Hintergrund ist der Hermon zu sehen, der höchste Berg auf den Golanhöhen. In Bruchim, so heißt das Dorf im Moment noch, stehen viele Gebäude leer. Doch schon bald soll das Dorf renoviert und ausgebaut werden. Aus Bruchim soll dann Neve Trump werden, vielleicht auch Ramat Trump, was auf Deutsch so etwas wie Trump-Höhe bedeutet. Alle Israelis waren sehr bewegt, sagte Israels Premierminister Netanyahu vor einem Monat auf den Golanhöhen. Präsident Trump hat die israelische Souveränität über die Golanhöhen anerkannt. Eine historische Entscheidung. Deshalb plant unsere Regierung eine Resolution, wonach eine neue Gemeinschaft auf dem Golan entstehen soll, benannt nach Donald J. Trump. Vor 52 Jahren eroberte Israel die Golanhöhen von Syrien. Vor 38 Jahren annektierte es das Gebiet, was die Vereinten Nationen nie anerkannt haben. Völkerrechtlich gehören die Golanhöhen zu Syrien. Mit diesem internationalen Konsens hat Donald Trump nun gebrochen. Bei vielen Drusen auf dem Golan kommt das gar nicht gut an. Nicht alle, aber viele Mitglieder der arabischsprachigen Minderheit fühlen sich Syrien zugehörig. So ist es auch bei Wael Tarabi von der Organisation Al-Marsad, die ihren Sitz im Drusenstädtchen Majd al-Shams hat. Al-Marsad verteilt Landkarten, auf denen syrische Dörfer eingezeichnet sind, die bis 1967 auf dem Golan existierten. Auch in der Nähe des israelischen Dorfes, das nach Donald Trump benannt werden soll, befand sich ein syrisches Dorf.
I am Syrian, a Syrian living under the Israeli occupation.
Ich bin Syrer, sagt Tarabi. Ein Syrer, der unter israelischer Besatzung lebt. Dieses Land ist nun einmal Syrien. Das war so, das ist so und das wird immer so sein.
Is and it will still forever.
US-Präsident Trump sieht das anders. Mitte der Woche gab er seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der Jerusalem besuchte, eine Landkarte mit. Für Benjamin Netanyahu. Es ist eine offizielle Karte der US-Regierung. Die Golanhöhen sind darauf ein Teil Israels. Ein Novum, auch für die USA. Nice, hatte Trump auf Englisch auf die Karte geschrieben. Schön. Und einen Pfeil, der auf die Golanhöhen zeigte. Die meisten Israelis freuen sich über die Entscheidung von Donald Trump. Denn während ein relevanter Teil der israelischen Bevölkerung die Besatzung des Westjordanlandes ablehnt, gehören die Golanhöhen für sie völlig selbstverständlich zu Israel. Menachem Ender lebt hier seit 46 Jahren. Ich bin seit dem Yom Kippur-Krieg da. Damals sah ich die Existenz des Staates Israel in Gefahr. Deshalb bin ich hierher gezogen. Die Golanhöhen sind wie ein Tor. Ein Tor zwischen Syrien und Israel, das Israel beschützt. Menachem Ender lebt in einem Nachbardorf von Bruchim. Er kommt häufig vorbei und schaut nach dem Rechten. Er macht sich Sorgen, dass das hohe Gras Feuer fängt. In Bruchim leben nur etwa 10 Menschen. Die meisten von ihnen sind Rentner, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Vor einem Haus hängt ein älteres Ehepaar die Wäsche auf. Ein richtiges Interview wollen sie nicht geben. Und es wirkt so, als sei ihnen die Sache mit dem Trump-Dorf nicht ganz geheuer. Wir wollen hier wohnen. Hier ist es ruhig, sagt der Mann. Und die Frau, wir leben hier schon seit langer Zeit. Unsere Kinder sind hier zur Welt gekommen. Wir wollen hier leben.
Wir wollen hier leben.
Über 500 neue Häuser könnten im nach Donald Trump benannten Dorf insgesamt gebaut werden. Für Golan-Verhältnisse ein sehr großes Projekt. Vertreter des Landkreises berichten, dass seit Trumps Golan-Entscheidung das Interesse von Investoren gestiegen sei. Menachem Ender findet es gut, dass Bochim nach dem US-Präsidenten benannt werden soll. Amerika ist der mächtigste Staat der Welt. Donald Trump als Präsident der mächtigste Mann der Welt. Wenn er die israelischen Interessen unterstützt, dann soll dieser mächtige Mann mit seinem Namen in die Geschichte eingehen. Nach Angaben der Planer auf den Golanhöhen ist die Sache mit dem Trump-Dorf so gut wie durch. Allerdings muss der Prozess zunächst von einer neuen israelischen Regierung angestoßen werden. Ein Problem für die Befürworter des Trump-Dorfes. Israels Premier Netanyahu, der die Sache mit Neve oder Ramat Trump angekündigt hatte, konnte Mitte der Woche keine neue Regierung bilden. Es gibt eine Neuwahl. Einem Mann im Weißen Haus im fernen Washington dürfte das nicht gefallen. Denn nun heißt Bochim erst einmal weiterhin Bochim.
Benjamin Hammer war für uns auf den Golanhöhen unterwegs. In den 80er Jahren keimte in China die Hoffnung, dass dem beginnenden wirtschaftlichen Wandel von der Plan zur Marktwirtschaft auch eine politische Liberalisierung folgen würde. Als klar wird, dass mit den Wirtschaftsreformen keine demokratische Öffnung einhergeht, forderten zehntausende Studenten einen Systemwechsel in Peking. 7 Wochen protestierten sie friedlich, dann geht das Militär mit Panzern gegen die Demonstranten vor und eröffnet das Feuer. Hunderte Menschen wurden rund um den Platz des himmlischen Friedens getötet. Dieses Massaker liegt nun 30 Jahre zurück. Steffen Wurzel hat sich unter Studierenden umgehört, was sie über das Leben ihrer Kommilitonen von vor 30 Jahren noch wissen.
Auf dem Campus der Chinesischen Universität für Wissenschaft und Technik in der Stadt Hefei. Die Hochschule in der Hauptstadt der Provinz Anhui gehört zu den besten Chinas. Mehr als 15.000 Studierende verteilen sich auf 19 verschiedene Fakultäten. Die Uni Hefei ist berühmt für wegweisende Forschungsarbeiten im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften und für ihre Studentenproteste. Bereits 1986 gab es hier große Demonstrationen für politische Reformen. Und auch im Frühjahr 1989 wurde an der Uni in Hefei protestiert. 30 Jahre danach erklärt sich ein Student bereit, über das Thema zu sprechen.
Als ich in der Oberstufe war, hat einer unserer Lehrer das Thema mal angesprochen. Aber weil ich mich nicht besonders für Politik interessiere, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Unser Lehrer erzählte damals, dass er sich 1989 nicht an den Protesten beteiligt habe. Was genau passiert ist, Details, hat er nicht erwähnt.
Der 25-Jährige promoviert gerade an einer der ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten der Uni. Dass seine Hochschule eine der Ausgangspunkte der einstmals so aktiven Studentenproteste in China war, ja, davon habe er gehört, aber wirklich beschäftigt habe er sich damit nicht, räumt er ein.
Es ist ja schwierig, überhaupt an Informationen zu gelangen. Ich habe versucht, online danach zu suchen, aber ich habe keine Treffer bekommen, also habe ich es aufgegeben.
Chinas Staats- und Parteiführung zensiert das Internet so scharf wie noch nie. Kritische Webseiten sind nicht aufrufbar. So gut wie alle nicht-chinesischen Social-Media-Angebote sind geblockt. Und auch das Internetlexikon Wikipedia ist in China seit einigen Wochen vollständig gesperrt. Joseph Cheng, Politologe und politischer Aktivist aus Hongkong.
In recent years there have been setbacks because the regime of Xi Jinping.
In den vergangenen Jahren ging es weiter bergab. Die Führung in Peking um Staatschef Xi Jinping ist noch autoritärer. und sie unterdrückt noch stärker als früher.
Die staatliche Informationskontrolle durch Chinas Behörden funktioniert heute so gut wie noch nie zuvor. Ausnahmslos alle Medien des Landes stehen unter staatlicher Kontrolle. Chinas Staats- und Parteiführung versucht, die Erinnerung an die Massenproteste von 1989 komplett auszulöschen. Und das gelingt ihr inzwischen ziemlich gut. Sehr viele junge Menschen in China wissen nichts oder fast nichts von der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking vor 30 Jahren. So wie diese Studentin, ebenfalls von der Uni Hefei.
Darüber weiß ich nicht viel, tut mir leid. Darüber habe ich nichts gelernt. Ich kümmere mich nicht um Politik. Ich habe gehört, dass es damals um Studenten ging. Aber mehr weiß ich nicht. Sorry.
Davon, dass Chinas Führung Anfang Juni 89 in Peking Hunderte, manche sagen Tausende Menschen töten ließ, wisse sie nicht viel, erzählt die Anfang 20-Jährige. Das Thema sei ja einfach nie besonders wichtig gewesen.
Ein guter Arbeitsplatz ist mir wichtig. Deswegen studiere ich ja, um danach einen guten Job zu bekommen und ein angenehmes Leben führen zu können.
Aus europäischer Sicht mag das ignorant klingen. Doch die chinesische Realität sei eben eine andere, betont der Hongkonger Politologe Joseph Chang.
Wir können und sollten den jungen Leuten nicht die Schuld daran geben. Es ist doch normal, dass sich junge Menschen auf Ausbildung und Karriere konzentrieren. Wenn man sich China aus der sozioökonomischen Perspektive ansieht, ist doch klar, junge Menschen dort stehen unter hartem Konkurrenzdruck. Within the Chinese socio-economic context,
young people face a very, very competitive environment. Der 25-jährige Doktorand von der Uni Hefei wünscht sich von der chinesischen Führung mehr Offenheit bei dem Thema. Ein so großes und mächtiges Land wie China könne es sich leisten, selbstbewusster mit seiner Vergangenheit umzugehen.
Ich finde, über das Thema zu reden sollte erlaubt sein. Denn das ist nun mal Teil unserer Geschichte. Und es ist wichtig, dass die Menschen darüber Bescheid wissen. Die absolute Wahrheit kennt niemand, aber über konkrete Geschehnisse sollten wir Bescheid wissen. Schließlich kann man aus historischen Ereignissen etwas lernen.
Steffen Wurzel berichtete über das verordnete Vergessen 30 Jahre nach dem Massaker rund um den Platz des himmlischen Friedens. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.